Wollen Sie einen Anstecker haben? Bartlett für Amerika?
Herzlich willkommen zum WirSindMovies.com Podcast mit unserem heutigen Thema The West Wing. Lange, lange angekündigt, endlich ist es soweit. Mein Name ist David Schröder und es sind bei mir
Rike
und Alexander.
The West Wing, eine absolut unheimlich geniale Serie über die amerikanische Politikfindung und spielt, wie der Name schon sagt, im westlichen Flügel des Weißen Hauses. Was waren eure Eindrücke, als ihr die erste Episode gesehen habt, den Pilot?
Geschwindigkeit.
Verwirrung, wer ist das und was tut er und warum tut er es und mit wem unterhält er sich jetzt? Also vollkommen erstmal diffus, aber sobald man
und
sich
einfindet. Eine unglaubliche Informationsfülle.
Und sehr witzig.
Ja, das stimmt. Also wenn ich mich zurückerinnere, als ich zum ersten Mal den Piloten gesehen habe, mir ist sogar leicht schwindlig geworden, weil so ein Staccato Gesprächsfluss da war und du wusstest nicht, wer ist die Person, dann auf die Stilistik, wie das Ganze aufgebaut ist, kommen wir nachher nochmal kurz zu sprechen. Ganz, ganz wenig Zwischenschnitte. Man ist permanent, muss man dranbleiben. Und dann natürlich auch das Metier, die amerikanische Politik. Die pfeffern dich mit Informationen zu, mit denen du natürlich grob was anfangen kannst, aber im Detail dich erstmal rantasten musst, die das im Laufe der Serie erstmal erschließen musst.
Und vor allen Dingen, weil du mitten in diese Sache hineingeworfen wirst, so guten Tag. Wir sind jetzt hier und wir machen, tun und du musst zusehen, dass du mitkommst.
Mhm. Aber wenn man sich dann ein bisschen damit beschäftigt und schon nach 2-3 Episoden, denke ich mal, ist man relativ gut drin, auch dass man dem Gesprächsfluss folgen kann, kristallisieren sich dann die einzelnen Charaktere raus. Habt ihr einen Favoriten von den 7-8 verschiedenen Hauptcharakteren, die alle im Westflügel rumspringen?
Leo.
Tobi.
Josh, okay, das sind jetzt einfach mal Namen. Wir gehen mal drauf ein. Also, wir haben natürlich von ganz oben angefangen, den Präsidenten, gespielt von Martin Sheen.
Yeah.
Das war, ehrlich gesagt, war er der Aufhänger gewesen, wieso ich überhaupt mit der Serie angefangen habe. Ich dachte mir, wow, in Apocalypse Now war er noch ein GI im Vietnamkrieg gewesen und jetzt ist er der Präsident. Das war für mich der Aufhänger, um reinzukommen. Dann haben wir den Stabschef Leo McGarry, gespielt von John Spencer, der leider noch während den Dreharbeiten der letzten Staffel verstorben ist. Er ist ein sehr rauer Typ, möchte man gerne sagen, oder der immer kontert. Und er ist nach dem Präsidenten natürlich der mächtigste Mann im Weißen Haus.
Ja, er ist derjenige, der ihn dann immer wieder so ein bisschen zurückholt und sagt, hier, komm, machen wir das doch so und so und versucht die ganze Meute irgendwie auch am Arbeiten zu halten, damit die nicht irgendwie in 20 Milliarden Richtungen verschwinden, sondern das Ganze irgendwie wieder zentralisiert und auf eine Linie zurückbringt.
Genau. Allerdings das auch zwar sehr diszipliniert, allerdings auch sehr freundlich und immer mit einem gewissen Maß von Humor, was sich ja auch durch die ganze Serie wieder zieht.
Obwohl er mir Angst gemacht hat, als er angefangen hat zu lachen.
Ja, also ein sehr trockener Humor.
Ja, und wehe, wenn du ihn aufregst. Also dann kann er auch über die Stränge schlagen. Dann gibt es noch die Pressesprecherin Claudia Jean, aka CJ Craig, gespielt von Allison Janney. Und ihr Job ist ja nicht gerade leicht, oder?
Nee, also ich möchte nicht die ganze Presse jeweils im Zaun halten müssen. So, ich habe keine Informationen, es tut mir leid.
Bei ihr finde ich ja so faszinierend, dass sie die Presse belügen muss, ohne dass sie belügen darf, in einer gewissen Art und Weise. Ich glaube, das hat sie auch mal selber so formuliert. Und das, genau, Formulierungen, darum geht es bei ihr. Jedes einzelne Wort wird 5-mal durch den Mixer gedreht, bevor es offiziell an die Presse weitergegeben wird, weil dies oder jenes impliziert werden kann zu einer politischen Situation.
Und natürlich auch immer der Konflikt, was will man sagen, was ist man verpflichtet zu sagen als Mitglied des Teams, als ausführendes Organ.
Vor allen Dingen hat sie ja aber auch selbst den Anspruch, der Presse Dinge mitteilen zu wollen. Es ist ja nicht so, als ob sie da rangeht, ich muss jetzt alles weghalten, sondern sie will ja tatsächlich News rausbringen und ist da immer in diesem Zwiespalt. Schafft das aber sehr charmant, dann auch die Leute immer so ein bisschen vom Thema teilweise abzulenken. Also es ist, sie macht einen wirklich guten Job.
Und dann haben wir natürlich noch auch den zweiten Chef der Rhetorik, nämlich Tobi Siegler als Kommunikationsdirektor und Redenschreiber für den Präsident.
Auch wieder ein Charakter, der durch eine Art sehr trockenen Humors besticht. Und auch ein Charakter, der durch eine ziemlich große innere Stärke sich auszeichnet.
Er ist dominant, weil er weiß, er ist gut in dem, was er tut. Aber so darüber hinaus, er hat irgendwie kaum wirklich Beziehungen, freundschaftliche Beziehungen zu jemandem. Und er war immer ein sehr nihilistischer Charakter, hatte ich so den Eindruck.
Ja, ich weiß nicht nihilistisch, ich glaube eher schicksalsergeben. Ja. Er weiß, er tut das Richtige, er ist fest davon überzeugt und er weiß eigentlich auch, dass es immer scheitern wird. Oder ist zumindest der Meinung.
Er legt sich aber dann auch, wenn es ums Pedantische geht, gerne mit seinem Mitarbeiter an, um den Text dann immer ins Rollen zu bringen und versucht dann mit ihm dann immer zu konkurrieren und daran zu wachsen. Das hat mir immer am meisten an ihm gefallen.
Und was man der Serie zugutehalten muss, wo sie ihre Stärken ausspielt, dass die Background-Story der Charaktere gefüllt wird. Wir möchten natürlich nicht sagen, inwiefern und inwieweit, aber es gibt diese Hintergrundinformationen, die dann im Laufe der Serie wie so kleine Sprenkler immer mal wieder in die Episoden mit eingebaut werden. Und das finde ich super genial. Ja, und dann kommen wir zu meinem Lieblingscharakter, nämlich Josh Lyman. Er ist der Deputy Chief of Staff, also er ist sozusagen der Koordinator des West Wings.
Er ist der Stellvertreter von Leo im Endeffekt.
Ja, aber er ist derjenige, der alle Fäden zusammenhält, sagen wir es mal so. Mhm. Und er ist ein sehr lebenslustiger Mensch, hab ich den Eindruck, aber er ist auch immer hinter seinem Job her. Er ist mit seinem Job verheiratet.
Sind sie alle. Im Endeffekt sind sie das alle.
Ja, also gibt nur wenige Episoden, wo man überhaupt mal Charaktere nach Hause gehen sieht. Und wenn, dann müssen sie dazu überredet werden, weil die eher in ihren Büros schlafen als alles andere. Und dann kommen wir auf meine Lieblingsbeziehung zu sprechen, nämlich die zu seiner Assistentin Donna Moss.
Donna. Also während Josh anfängt, da seine Koordination zu machen oder sich in ein neues Projekt zu schmeißen, ist Donna dann diejenige, die dafür sorgt, dass er was isst, dass er schläft, dass seine Rechnungen bezahlt werden. Sie ist eigentlich die gute Seele von Josh, wenn man es genau nehmen will.
Teilweise unterstützt sie auch wieder den Zuschauer, weil sie ist die einzige Person, die zuvor das nicht direkt zum Polizirkus gehört, weil sie eine Sekretärin ist. Mhm. Und dadurch hat man auch eine ganz neue Perspektive.
Vor allen Dingen, weil Josh dann auch immer anfängt, ihr Dinge zu erklären und sie dann auch interessiert genug ist, nachzufragen und man dann als Zuschauer diverse Sachen nochmal erklärt kriegt.
Genau. Und dann ein Charakter, der die ersten 3 oder 4 Staffeln nur mitmischt, dann etwas nebensächlicher wird, der Charakter Sam Seaborn, gespielt von Rob Lowe. Also der ist ja der Naivling, wie er vom Himmel gefallen ist. Der Junge weiß ja teilweise nicht mehr, wo oben und unten ist und rudert sich von einer Misere in die nächste. Ich fand es immer super witzig, ihm zuzuschauen.
Er gibt auch immer wieder ein tolles Gespann mit Tobi ab, da die ja auch sehr eng zusammenarbeiten müssen.
Ja, das hat mir gar nicht so gut gefallen, dass sie später seinen Charakter so etwas rausseppariert haben. Aber
allerdings fand ich die Art und Weise, wie sie ihn rausseppariert haben, super.
Na gut. Kommen wir noch auf die Entstehungsgeschichte von The West Wing zurück. Mir ist mal ein Film in die Hände gefallen von 1995 namens Hallo Mr. President und ich war geplättet. Den Film habe ich erst gesehen, nachdem ich The West Wing gesehen habe und ich dachte, wow, also mehr als ein Zufall, das ist ja unglaublich. Spielt auch wieder im West Wing des Weißen Hauses. Dieses Mal ist Michael Douglas der Präsident, aber Martin Sheen ist sein Stabschef. Michael J. Fox ist sein Pressesprecher. Und natürlich, die Fäden werden zusammengehalten und man kann es gar nicht oft genug betonen von Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, als letztes hat er den Oscar bekommen für das Drehbuch zu The Social Network. Und auch da hat man sehr einschlägig seinen Stil gesehen, wie er Konversation betreibt. Auf einem super schnellen Level, auf einem sehr hohen rhetorischen Level. Und ich fand die Kombination, wenn man es im Unterschied sieht, The West Wing, wie sind da seine Gespräche inszeniert und dann David Fincher, wie hat er sie umgesetzt? Fincher hat noch eine zweite Ebene mit reingebracht, indem er immer hin und her geschnitten hat, während wir bei The West Wing ja immer nur diese verfolgende Kamera hatten, aber dazu später mehr. Also 1995, Hallo Mr. President, und dann wurde er 2 Jahre später zu einer Besprechung eingeladen mit dem Produzenten John Wells. Und dort ist er aufgetaucht und hatte sich nicht vorbereitet gehabt und alles, was er hatte, waren die letzten zwei Seiten oder zwei nicht benutzte Seiten von dem Drehbuch zu Hallo Mr. President und knallte das auf den Tisch und verkaufte das als Idee für eine Serie über das Weiße Haus. Dummerweise war 97 der Monica Lewinsky-Skandal und die Produzenten waren sich einig, dass eine Serie, die zu der Zeit im West Wing spielen würde und egal wie seriös sie aufgebaut sei, einfach nicht ernst genommen werden würde. Also verschob man das ganze Projekt um zwei Jahre, um dann 1999 mit dem Pilotfilm anzufangen. Und diese Serie ist eigentlich prädestiniert, auch wie die Sopranos aufgebaut zu sein. 12 Episoden pro Staffel, eine Stunde, aber sie lassen es sich nicht nehmen. 24 Episoden, a 45 Minuten pro Staffel, 7 Staffeln gibt's. Also ihr könnt locker 2-3 Wochen durchschauen und werdet nicht fertig damit. Aaron Sorkin hat übrigens angefangen, er hat sich quasi hochgeschrieben, hat damals zuerst Adaptionen für Bühnenstücke geschrieben. Und dann auch eine Adaption von seinem Bühnenstück zu einem Film, nämlich Eine Frage der Ehre, war sein erstes Drehbuch, das er damals geschrieben hat, 1992. Und in letzter Zeit hat er auch noch Der Krieg des Charlie Wilson geschrieben mit Tom Hanks, falls ihr den gesehen habt.
Nur vom Namen her bekannt.
Kommen wir zur Stilistik. Und ich finde das super. Die haben den westlichen Flügel des Weißen Hauses im Studio komplett 1:1 detailgetreu nachgebaut. Und sie choreografieren ihre Gespräche vorher. Also wir nehmen mal an, Josh fängt ein Gespräch mit seiner Assistentin an. Dann löst sich dieses Gespräch auf und Josh, der das Gespräch angefangen hat, bleibt zurück und die Kamera folgt ohne Zwischenschnitt, folgt Donna ins nächste Zimmer rein. Dort unterhält sie sich vielleicht mit Toby. Dann übernimmt Toby eventuell das Gespräch und die Kamera folgt ihm weiter. Und sie choreografieren das so, dass teilweise die Kamera einmal durch das komplette Weiße Haus im westlichen Flügel gegangen ist, ohne einen einzigen Zwischenschnitt. Wunderbar.
Obwohl sie meistens dann im Präsidentenzimmer landen, wenn es dir aufgefallen ist.
Ja, natürlich, es ist die höchste Instanz und in der Regel ist es ja so aufgebaut, dass die sich fetzen, so von wegen, was machen wir jetzt? Und sie finden keine Einigung, dann muss wohl einer ein Machtwort sagen, das ist dann
Leo oder der Präsident.
Auch oft der Ort für teilweise die besten Gespräche ist der Flur, wenn beide Parteien in hohem Tempo auf den nächsten Raum zusteuern und dabei versuchen, in so einer kurzen Zeit alle Informationen hineinzupacken und ihren Standpunkt zu verdeutlichen.
Reden wir kurz, ohne zu spoilern, über politische Motive, die verarbeitet werden. Wir haben natürlich den Aufhänger, wie vorhin schon erwähnt, mit der Monica Lewinsky-Affäre. Ich denke mal, das war auch dann für den Pilotfilm der ausschlaggebende Faktor mit dieser Call-In-Affäre von Call-Girl-Affäre von Sam Seaborn. Übrigens das Call-Girl gespielt von Lisa Adelstein, die danach Cuddy in Dr. House wurde, falls es dir euch aufgefallen ist.
Nein.
Ja. Muss man auch
sieht sehr viel jünger aus.
Das war auch, ich glaube, 2-3 Jahre bevor House angefangen hat.
War trotzdem.
Naja, auf jeden Fall, die Parallelen sind da, ne?
Naja,
und erklären sich ziemlich eindeutig. Dann ging es um die Bildungsreformation im amerikanischen System. Es geht um das Gesundheitswesen.
Aber das Problem ist, dass sie oft, wie viele Regierungen auch, Dinge anfangen, aber das Ganze dann teilweise entweder im Sande verläuft oder wieder aufgenommen wird oder man nur auf Teilsachen machen kann. Und sie haben zwar den großen Anspruch, immer alles zu verändern, aber kriegen es irgendwie nicht richtig hin oder, wie gesagt, machen nur teilweise irgendwelche Umsetzungen.
Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass wir es mit einem Demokraten als Präsidenten zu tun haben, was ja eigentlich sehr, sehr wichtig ist, wenn wir über die politischen Ideen reden.
Und das gibt ja auch einen der Hauptaspekte, der politische Kampf zwischen Republikanern und Demokraten in allen möglichen Institutionen.
Mhm, genau, also wunderbar zusammengefasst in einer meiner absoluten Lieblingsepisoden der ganzen Serie in der 7. Staffel, wo ein fiktives Fernsehduell zwischen dem Demokraten und dem Republikaner inszeniert wurde. Die Rhetorik ist absolut umwerfend und das Fazit
super
umwerfend.
Auch eine meiner Lieblingsfolgen und meiner Meinung nach auch eine der couragiertesten Folgen, weil sie ziehen es komplett durch.
Ja, genau.
Es gibt keine Nebenhandlung, es geht nur um diese Fernsehdebatte.
Man möchte fast sagen, eine Bottle-Episode. Zwei Charaktere auf der Bühne, ein Kommentator, den man nicht mal sieht und 45 Minuten lang nur dieses eine Set.
Aber trotzdem dabei noch unparteiisch zu bleiben. Der republikanische, ehrlich gestanden, am Ende hatte der republikanische Kandidat teilweise mehr Sympathie bei mir als der Demokrat. Und
ich gebe es offen zu, mit seinen letzten Worten, der Republikaner hat für mich gewonnen gehabt. Ohne zu sagen, was es ist und ohne zu viel drauf rumzureiten, aber ich gebe es zu.
Also es ist auf jeden Fall eine höchst spannende und
moralisch wichtige auch Episode. Sehr interessante Episode, genau. Es geht noch um Rassismus, es geht um Motive für die Wiederwahl, wo besonders ja CJ immer groß auftrumpft. Wir kommen in die Wiederwahl, wir können das jetzt nicht sagen, wir halten es noch eine Woche zurück und dann lassen wir es los. Und wie sie immer hin und her spekulieren und ihre politischen Interessen hin und her schieben. Grundsätzlich möchte man aber sagen, dass das Interessengebiet der Politik, wie sie gezeigt wird, am Anfang auf der inneren liegt und dann später nach außen verlagert wird. Könnte man so festhalten.
Im Großen und Ganzen, ja.
Es werden ja auch Länderkonflikte inszeniert. Es gab eine Episode mit Nordkorea, es gab eine mit China, es gab mehrere mit Russland und dann gab es auch ein fiktives Land, mit dem sie dann sogar einen virtuellen Krieg inszeniert haben. Aber da haben sie sich wahrscheinlich aus Political Correctness heraus nicht getraut, ein tatsächliches Land zu nehmen. Denn unter George W. Bush war die politische Lage eh angespannt genug.
Wobei ich zugeben muss, dass ich 2 Episoden gebraucht habe, bis ich kapiert habe, dass das fiktiv ist.
Ja, weil sie ja auch tatsächlich mit Kartenmaterial arbeiten und so weiter und so tun, als gäbe es dieses Land in seinen eingezeichneten Grenzen wirklich. Aber ich hatte noch nie davon gehört und von daher war es von Anfang an für mich fragwürdig. Eure Lieblingsepisoden?
Die erste. Mit zumindestens. Allein der Aufbau, das erste Mal das Treffen auf dieses Tempo und die letzten 5 Minuten der ersten Episode werden in meinem Leben mindestens einmal pro Monat wieder erwähnt.
Martin Sheens erste Worte als auftretendes Präsidenten.
Super.
Unglaublich genial.
Mir hat am besten gefallen immer so diese kleinen Randepisoden, die immer wieder aufgekauft sind. Also sowas wie der Mammut-Käseleittag, der Filibuster, Taking Out the Trash Day.
Das ist ja auch eine interessante Sache. Habt ihr gewusst, was ein Filibuster ist, bevor ihr diese Episode gesehen habt? Ich muss ehrlich sagen, ich musste das erstmal recherchieren.
Aber ich habe mich auch selbst schon ein bisschen stärker mit amerikanischer Politik davor beschäftigt und selbst das ist schon für uns Europäer was vollkommen Ungewohntes und...
Ja, weil es bei uns diese Politik nicht mehr gibt. Ich habe den kompletten Wikipedia-Artikel gelesen.
Ja, ja.
Und da haben sie ja auch dann im Vergleich gezeigt, in welchen Ländern das überhaupt noch üblich ist. Und in Deutschland wurde es ja längst abgeschafft, dieses Filibuster-Prinzip. Wir werden jetzt nicht erklären, was es ist. Findet es raus. Schaut euch die Episode an. Wirklich ganz großartige Episode. Sonst noch Favoriten?
Selbstverständlich. Ich weiß gar nicht mehr, welche Staffel das war. Die Staffelenden sind eigentlich im Normalfall ziemlich genial. Aber
Das stimmt.
Mir fällt die Staffel nicht mehr ein. Aber guckt sie euch einfach alle an, das ist
dann
in Ordnung.
Erstmal noch eine andere Frage. Denkt ihr, man braucht viel politische Voraussetzungen an Hintergrundwissen, um diese Serie zu verstehen?
Nein.
Eigentlich nur die grundsätzlichen Mechanismen im Sinne von, dass es so Leute gibt, die versuchen, an der Macht zu bleiben und solche Sachen. Oder dass man eben versucht, dass 2 Parteien da irgendwie aufeinandertreffen, die vollkommen unterschiedliche Ansichten haben, aber ansonsten wird einem eigentlich alles in den Schoß geworfen.
Ich finde, das Wichtigste, was man wissen sollte, ist die Dualität von der Macht des Präsidenten und die des Senats. Ja. Das ist eine sehr wichtige Voraussetzung, aber ich möchte sagen, man lernt mit dazu, man bekommt es unterschwellig erklärt. Es ist nicht so, dass sowas einmal nur auftaucht und danach nicht wieder behandelt wird und man steht da und fragt sich, was ist gerade passiert, sondern es wird immer wieder aufgegriffen, es wird vertieft und mit der Wiederholung kommt es auch bei der ganzen Geschwindigkeit, mit der es dir vorgetragen wird, irgendwann rein.
Ja, also wenn man sich nicht wirklich so gut damit auskennt, sollte man sich zusammenreißen und wirklich die ersten paar Folgen gucken. Und dann wird es sehr deutlich. Dann erklärt es auch die Serie selbst. Man darf nicht erwarten, dass es in der ersten Folge alle Ämter erklärt werden. Aber wenn man sich ein bisschen darauf konzentriert oder wenn es einem so wie mir geht und man beschließt, was ist da, ich will das unbedingt wissen, und zwischen den Folgen kurz nochmal guckt, welche Rolle die im politischen Betrieb einnehmen, kommt man auf jeden Fall damit zurecht. Also es ist zu schaffen.
Also im allergrößten Notfall www.wikipedia.de, da steht es sehr schön erklärt.
Ich muss ja sagen, meine Lieblingsfolge ist eine, die gar nicht so explizit viel mit Politik an der Stelle zu tun hatte, und zwar die Doppeleröffnungsfolge der 4. Staffel 20 Stunden in Amerika, bei der Josh und Toby aus Versehen vergessen werden und nur versuchen, nach Washington zurückzukommen. Mit dem Zitat des Präsidenten, die beiden Typen haben zusammen einen IQ von 450 und ich bin froh, dass Donner bei ihnen ist, ansonsten würden sie noch im Winter in Kansas verbringen.
Das Schöne daran ist auch dieser Blick wieder auf die einfachen Leute teilweise. Dieser Querschnitt durch die politische Szene von den höchsten Regierungsberatern bis wirklich zum Truckfahrer.
Ja. Und vor allen Dingen sehr schön reflektiert, so ganz subversiven Humor eingebaut, ein wunderbarer Running Gag, der sich über beide Episoden zwischen Josh und Toby entwickelt. Großartig. Dann muss ich natürlich noch sagen, wir hatten vorhin schon gesagt, Staffelenden sind großartig, aber besonders das Staffelende der zweiten, die zwei Kathedralen, wo es explizit um die Wiederwahl ging, eine absolute Offenbarung. James Lipton von der New Yorker Filmakademie nannte es sogar im Interview die beste Stunde produzierten Fernsehmaterials überhaupt, die jemals gesendet wurde. Okay, das heißt, es müsste besser sein als die Sopranos. Da sind wir uns gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall verdammt, verdammt hohes Niveau. Es gab aber auch einen Totalausfall. Und auf diese Episode möchte ich eingehen. In der fünften Staffel, Ein Tag im Leben der CJ Gregg. Der Titel hat mir von Anfang an sehr gefallen gehabt, aber als ich sie gesehen habe, weil sie auch stilistisch so komplett aus der normalen Dramaturgie der Episoden herausfällt, konnte ich damit nichts anfangen. Wie waren eure Eindrücke zu der Episode? Ich denke mal, die vergisst man nicht so schnell.
Ehrlich gestanden habe ich diese Folge eigentlich relativ gern gemocht, weil es halt so ein absoluter Bruch war, ein Anzeichen, eine Art Blick hinter die Kulissen, was man einfach nicht gewohnt ist, eher vom Außen als vom Teaminternen. Und also ich fand sie eigentlich verhältnismäßig gut. Also zumindest habe ich nicht so die starken negativen Erinnerungen an die Folge.
Also ich kann schon verstehen, dass das Stilistische hat mir auch nicht so unbedingt gefallen, auch weil sie da so ein paar Sachen gemacht haben. Also diese ständigen Wiederholungen zum Beispiel, die aufgetreten sind oder solche Geschichten, das fand ich nicht so gut. Aber die Grundmessage der ganzen Sache, also wirklich mal den Charakter der CJ Cragg bzw. ihre Aufgabe zu beleuchten, fand ich sehr interessant und fand ich wirklich schön, auch diesen Einblick nochmal zu bekommen, weil du den ansonsten im normalen Gespräch zwischen, sagen wir mal, CJ und Toby normalerweise nicht so ausarbeiten kannst.
Also für mich war es ein Schnellschuss gewesen und auch die Macher selber stufen diese Episode als nicht offizieller ein, weil sie einfach komplett aus dem Rahmen der ganzen Serie herausfällt. Schade, hätte ich mehr von erwartet. Was wir noch kurz ansprechen müssen ist, habt ihr diese Serie auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
Deutsch.
Deutsch.
Deutsch. Dann sind euch wahrscheinlich zwei ganz große Sachen aufgefallen, wo man sich fragt, haben die Jungs keinen Bock mehr oder in einem Fall, okay, ist es nachvollziehbar? Und zwar wechselt die Synchronstimme von Leo McGarry nach der dritten Staffel. Ist euch das überhaupt aufgefallen beim
Ja.
kontinuierlichen Sehen?
Beim ersten Mal ja, beim zweiten Mal nein.
Wie lange hat es euch denn gestört, dass die neue Stimme da war? Er ist ein sehr tiefer, brummender Charakter.
Anderthalb Folgen ungefähr.
Anderthalb Folgen, genau, bei mir hat es auch nicht länger gedauert. Ich habe sie sofort akzeptiert als neue Stimme und der Sprecherwechsel ist sogar, naja, was heißt nachvollziehbar, er war nicht anders zu managen. Der erste Sprecher, Hans-Werner Businger, ist leider während der Synchronisationsarbeiten verstorben. Und man fragt sich sowieso, was ist da eigentlich passiert? Die Synchronisationsarbeiten haben erst angefangen, als die Serie schon längst fertig produziert war, 7 Jahre lang in Produktion war. 2008 ging es, glaube ich, erst los. Bis jetzt ist auch nur die erste Staffel überhaupt in Deutschland auf DVD erschienen. Was ist da passiert? Wieso gibt es in Deutschland keinen Absatzmarkt für politisch intelligentes Fernsehen? Also ist es wieder diese Antipathie gegen Amerika? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich sehr gefrustet aufgrund der Auswertung.
Ja.
Aber auf der anderen Seite hatten sie ja versucht gehabt, das Ganze sogar nochmal in Deutschland zu adaptieren. Da hatten sie ja dieses Kanzleramt, die Serie dazu gemacht.
Das ist ja wohl mal
Ja,
lächerlich.
aber das hatten sie ja auch schon nach einer Staffel eingestellt gehabt. Also ich denke mal, dass einfach dieses politische Interesse wahrscheinlich an
Vielleicht
der
auch die
Stelle fehlt.
Mischung Politik und dann auch noch amerikanische Politik, dass das so fremdartig wirkt erstmal, dass man es nicht aus dem Regal nimmt, was ein großer Fehler ist.
Ein ganz großer Fehler. Man muss arbeiten, man muss auf jeden Fall Energie in diese Serie reinstecken, gerade um sich reinzufinden, um die ganzen verschiedenen Charaktere kennenzulernen. Man muss wirklich viel mitarbeiten. Es ist keine Serie, die man sich nebenbei anguckt, um sich zu unterhalten.
Außer wenn man sie zum dritten Mal guckt.
Ja,
Ja.
stimmt. Dann achtet man auch eher viel mehr dann auf den vorhin schon angesprochenen subversiven Humor
Ja.
und sucht noch mehr. Ich glaube, die haben da wirklich mehr eingebaut, als ich beim ersten Durchlauf überhaupt erkannt habe. Und ich habe verdammt viel erkannt. Also ich habe mich köstlichst amüsiert.
Das auf jeden Fall.
Ein Sprecherwechsel, der allerdings nicht nachvollziehbar ist.
Ah.
Und vor allen Dingen, ich kann euch auch erklären, warum es passiert ist. Und es ist ein sehr wichtiger Charakter, mein Lieblingscharakter. Josh Lyman wurde in den ersten 5 Staffeln synchronisiert von Hans-Jürgen Dittberner. Eine sehr sonore Stimme mit viel Durchsetzungscharakter vor allen Dingen. Und dann auf einmal in der 6. Staffel wird er von Michael Pan gesprochen, bekannt als die Synchronstimme von Data aus Star Trek.
Ja, etwas Piepsendes.
Ich konnte den Typen von der einen auf die anderen Sekunde nicht mehr ernst nehmen. Und das war wirklich, das macht die ganze Serie kaputt für mich. Mhm. Weil er auch ein wichtiger Charakter ist, der immer wieder wichtige Entscheidungen zu fällen hat.
Wobei er auf der anderen Seite durch die Data-Stimme dann noch seine Humorart, die er dann so oft drauf hat,
nee, ein bisschen funktioniert
ein bisschen, für mich nicht mehr. Ein bisschen besser rauskam, meiner Meinung nach. Aber dadurch, dass diese Autorität verloren gegangen ist, ja.
Und, ist es. Und worum ging's? Er wollte ein bisschen mehr Kohle haben. Synchronsprecher sind in Deutschland chronisch unterbezahlt, wenn wir das Wortspiel benutzen dürfen. Und warum? Ihr ruiniert künstlerisch kreativen Output. Aber, und darauf will ich jetzt schon gegen Ende eingehen, The West Wing ist auch vollgestopft mit Gastauftritten. Wie viele sind euch in Erinnerung geblieben? Wie viele habt ihr gefunden, wo ihr lachen musstet?
Keine genaue Zahl, aber von obersten Richtern bis zu den kleinsten Personen. Wunderbar. Man ist immer wieder begeistert.
Wunderbar durchbesetzt. Ed O'Neill ist mit dabei, aka El Bundy. Matthew Perry als Chandler von Friends ist mit dabei. Christian Slater war mit dabei. Gary Farmer, der allseits bekannte Indianer-Schauspieler, hat auch war von der Episode, die ich ein bisschen mehr erwartet, hieß Die Indianer in der Lobby. Auch eine sehr gute Episode, aber blieb leicht hinten dran zurück. Christopher Lyle, aka Doc Brown aus Zurück in die Zukunft, war mit dabei. Lisa Adelstein, die wir vorhin schon erwähnt hatten, war mit dabei. Und genau, ein Cameo, der immer wieder auftaucht, den ich geliebt habe, Marlee Matlin, die taubstumme Schauspielerin, die die Wahlkampfassistentin war.
Ja.
Und immer die ganzen Auszählungen betreut hatte.
Die ganzen Prognosen gemacht
hat. Genau, und wie sie sich auch immer wieder durchgesetzt hat mit Gesten, ohne ein Wort zu sagen, hat sie gerade auch immer Josh immer wieder fertig gemacht und in die Schranken gewiesen. Er stand immer nur da und hat sich fragend umgeguckt, was eigentlich gerade passiert ist.
Wobei ich da auch ein ganz großes Lob an ihren Gebärdendolmetscher aussprechen muss, weil also gerade die Synchronstimme finde ich sehr passend, aber auch vom ganzen Gestik- und Mimenspiel, wie er das schafft, im Hintergrund zu bleiben, ist super.
Ja, die Chemie dann zwischen Josh, ihr und ihrem Assistenten ist wirklich greifbar.
Und als letzten natürlich noch zu erwähnen, Elisabeth Moss als Zoe Bartlett, die Tochter des Präsidenten, eine der Töchter des Präsidenten, die heute übrigens in Mad Men eine Titelfigur übernommen hat. Die einzige Frau in einer von Männern dominierten Welt in Mad Men spielt. Die sich durchsetzen kann. Mhm. Habt ihr noch Schlusswörter?
Angucken.
Auf jeden Fall. Also ich denke mal durch die Bank von uns ein mehr wie Daumen hoch. Und wir wissen, es ist Arbeit, um reinzukommen. Aber wenn ihr erstmal drin seid, es lohnt sich von vorne bis hinten.
Ja, angucken und lernen. Man lernt eine Menge dabei. Es ist ja auch vom Weißen Haus wurde diese Serie unterstützt wegen einem gewissen Maß an Bildungsanspruch. Und der ist vorhanden.
Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, man betrachtet auch die alltäglichen Nachrichten, wenn sie aus Amerika kommen, mit ganz anderen Augen und versucht sich irgendwie herzuleiten, was da im Westflügel wohl wieder schiefgegangen ist, dass wir heute so eine Negativschlagzeilen haben.
Oder man greift sich an die Stirn, wenn man akute Entscheidungen aus Amerika sieht, die vor ein paar Jahren im West Wing genauso dargestellt wurden.
Aaron Sorkin, solange er mitgemacht hat, er ist nach der vierten Staffel ausgestiegen wegen Drogendelikten. Er war einfach komplett am Boden gewesen und konnte nicht mehr. Er hat wirklich in den ersten vier Staffeln etwas über 80 Episoden hat er nahezu jedes Drehbuch im Alleingang geschrieben. Ganz, ganz, ganz großartig. Top recherchiert vor allen Dingen und auf einem rhetorischen Niveau, dass es einem die Schuhe auszieht.
Angucken.
Ja, das war wirsindmovies.com live aus dem Weißen Haus. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Ciao.